Donaukanal, der Podcast von, mit und manchmal über Lukas Pellmann. Ja, da lassen Sie sich dahin treiben, die süßen kleinen Entlein auf dem Donaukanal. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Donaukanals und somit mittlerweile schon zur dritten Ausgabe der Hängende Spitze Spezialedition. In dieser Woche ist wieder viel passiert, sowohl da draußen in der Welt als auch hier im Hause Pellmann. Und unter anderem vergangenes Wochenende ging ja in Deutschland die Fußball-Bundesliga wieder los, was für einen Fußballfan wie mich natürlich ein nicht unwichtiges Ereignis war, wobei das schon ziemlich seltsam war, sich da diese Geisterspiele ohne Zuschauer im Fernsehen anzuschauen. Das kam einem mangels Stimmung irgendwie vor, wie so Nachwuchsmannschaften, die irgendwo auf einem kleinen Bolzplatz herumtoben. Ich erwähne das vor allem deshalb, weil es bei jenem Verein, dem ich vor wirklich ganz langer Zeit mein Fanherz geschenkt habe, das muss so Mitte der 80er gewesen sein, wahrscheinlich so 1986, als ich selber zum Fußballspielen angefangen habe. Bei diesem Verein, das ist Borussia Mönchengladbach, gibt es ein Fanprojekt. Und dieses Fanprojekt hat sich eine sehr nette Aktion ausgedacht. Und zwar konnte man da als Fan einen Pappaufsteller mit seinem Gesicht produzieren lassen, der dann im Stadion von Borussia Mönchengladbach irgendwo postiert wurde. Und jetzt geht gerade meine Stimme flöten, was eigentlich total unprofessionell ist. Eigentlich sollte ich das Ganze dann jetzt nochmal neu aufnehmen, aber ich werde einfach jetzt, weil es ja auch in Hängende Spitze immer wieder nette Hintergrundgeräusche gibt, mich einmal kurz abwenden, husten und dann hoffentlich wieder mit passender Stimme wieder da sein. Wobei, es klingt auch recht rauchig, irgendwie ganz cool. Aber ich werde trotzdem mal husten. Augenblick. So, zur Not kann ich das Husten ja auch irgendwie ein bisschen leiser stellen in der Nachbearbeitung, die ich natürlich nicht mache, weil das ist natürlich alles hier ohne Nachbearbeitung und live und überhaupt und sowieso. Aber zurück zum Thema, die Pappaufsteller bei Borussia Mönchengladbach im Stadion, die gingen ja auch in Österreich durch einige Medien und Zeitungen und die werden jetzt eben wurden jetzt vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen alle im Stadion aufgestellt. Insgesamt 20.000 Stück sind das und darunter in Block 9 natürlich auch ein Pappaufsteller mit dem Foto von Lukas Pellmann. Das kann man sich alles auf einer Website anschauen. Wer da mal ein bisschen durchschauen will, der findet da mein Gesicht auch gerade im Stadion sitzen. Und da habe ich mir gedacht, so ein Pappaufsteller ist ja vielleicht auch in anderen Bereichen gar nicht blöd anzuwenden. In den letzten Wochen sind ja wegen Corona viele Dinge auf einmal denkbar und normal geworden. Ich hätte mir ja nicht gedacht im Jänner oder Februar, dass ich mal mit einer Maske in der U-Bahn sitzen werde zum Beispiel. Oder dass ich andere Leute nur mit Ellbogencheck begrüße. Oder dass ein österreichischer Bundeskanzler auf einmal konstruktive und die Menschen in diesem Land verbindende und in die Zukunft gerichtete Politik betreiben. Naja, vielleicht doch nicht alles möglich geworden. Auf jeden Fall, solche Pappaufsteller, wie sie jetzt im Stadion von Borussia Mönchengladbach stehen, die könnte man ja in der Zukunft eigentlich auch für ganz andere Dinge einsetzen. Die sind ja, glaube ich, relativ leicht zu produzieren. Zumindest stelle ich mir das jetzt als Laie leicht vor, einfach ein Stück Karton in Form eines menschlichen Körpers oder Kopfes ausschneiden und dann das eigene Gesicht draufkleben, beziehungsweise ein Foto eines Gesichts, vielleicht nicht direkt das eigene Gesicht selbst. Auf jeden Fall so einen Pappkameraden könnte man dann ja vielleicht für richtig sinnvolle Dinge benutzen. Zum Beispiel, wenn bei einer unangenehmen Besprechung im Büro die ständig unzufriedene Chefin einmal wieder anschreit, dann könnte das ja auch mit dem Pappkameraden passieren und nicht mit einem selbst. Oder für einen Besuch bei den Schwiegereltern, die immer gerne ihre Fotosammlung vom jüngsten Radausflug an den Thülsfelder Stausee herzeigen. Oder wo noch, vielleicht beim Elternsprechtag, bei dem die Lehrerinnen und Lehrer die mangelhafte Einstellung des eigenen Nachwuchses ankreiden. Und da gibt es sicher unendlich viele Möglichkeiten für einen solchen Einsatz von Pappaufstellern. Das sollten wir uns vielleicht mal für die kommenden Wochen und Monate ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wobei nun bitte hoffentlich niemand auf die Idee kommt und einen solchen Pappaufsteller bei der nächsten Pellmannschen Lesung aufstellt. Da kommt ihr bitte schön alle höchstpersönlich selbst vorbei. Und apropos Lesung, es gab auch in dieser Woche wieder einige Fragen von euch, die mich erreicht haben. Und sogar eine Beschwerde war auch dabei. Ein Hörer der vergangenen Episode hat sich nämlich beschwert, dass ich zwar angekündigt hätte, dass ich singen werde, es dann aber nicht gemacht habe. Ganz so stimmt das natürlich nicht, denn das Vortragen von Anfeuerungsrufen auf dem Fußballplatz, wie es in der zweiten Episode von Hängende Spitze passiert ist, das fällt bei mir durchaus bereits in die Kategorie Gesang. Und ich glaube, dass es für die Stabilität meiner Abonnenten- und Hörerinnenzahlen eher von Vorteil ist, wenn ich hier nicht mehr singe als unbedingt notwendig. Nicht umsonst hat mich mein Musiklehrer in der Schule damals gebeten, nicht mitzusingen, wenn der gesamte Klassenverband mal wieder etwas von den Beatles oder etwas anderes gesungen hat. Man könnte meinen, dass es vielleicht ein Trauma hinterlassen hat bei mir, aber das ist ein anderes Thema. Eine andere Frage von euch war die Frage nach der Auswahl der Schauplätze in meinen Krimis. Warum ich also zum Beispiel welche Orte in die Handlung einbaue. Da muss ich vorab schicken, dass Hängende Spitze, sowie auch alle anderen Einsätze von Rosen und Ritter als interaktive E-Book-Krimis entstanden sind. Das heißt für Hängende Spitze, dass der Krimi, das war im Frühjahr 2016, über einen Zeitraum von 5 Wochen quasi live entstanden ist. Da erschien also jede Woche ein Teil von Hängende Spitze als E-Book. Und die Leserinnen und Leser konnten in diesem Zeitraum Einfluss auf die Handlung nehmen, zum Beispiel. Das Grundgerüst des Krimis, also die Protagonisten und die Handlung, standen natürlich grundsätzlich schon vorab fest, weil man einen Krimi natürlich seriöserweise jetzt eher nicht in wenigen Wochen schreiben kann. Aber so manche Nebenhandlungen oder andere Dinge, die im Krimi passieren, die gehen tatsächlich auf Interaktionen mit Leserinnen und Lesern in diesen 5 Wochen zurück. Und Teil dieses interaktiven Prozesses war es damals auch, den Krimi in diesen Wochen für Menschen zugänglich zu machen, die sich die einzelnen Teile eben nicht als E-Book herunterladen konnten oder wollten, weswegen ich dann für jeden der einzelnen 5 Teile eine Location in Wien gesucht habe, in der ich aus dem jeweiligen Teil von Hängende Spitze lesen konnte. Das war natürlich ein bisschen eine Herausforderung, denn seien wir ehrlich, beim Namen Lukas Pellmann haben sich jetzt nicht unbedingt sofort alle Türen und Tore geöffnet, wie das vielleicht bei einem Bernhard Eichener oder einem Sebastian Fitzek gewesen wäre. Zum anderen mussten diese Locations natürlich ein für eine Lesung passendes Setting mitbringen. Es mussten also ausreichend Zuhörerinnen und Zuhörer Platz haben, die Technik und der Rahmen für die bei jeder Lesung auftretenden Special Acts mussten passen. Und so weiter und so fort. Und schließlich mussten natürlich die Locations auch in die Handlung passen, denn die Leserinnen und Leser sollten während der Lesung das Gefühl haben, dass sie jetzt gerade während der Lesung mitten in der Handlung des Krimis Platz genommen hätten. Also alles zusammen ziemlich viele Dinge, die da zusammenpassen mussten. Und ich habe es aber geschafft, für alle 5 Teile, in denen Hängende Spitze damals erschienen ist, eine Location zu finden für eine Lesung. Die erste Lesung fand in dem Studierendenwohnheim in der Ausstellungsstraße statt, in dem Janica Horvath wohnt. Teil 2 habe ich damals im Luff The Shop gelesen, wo die Schwester des Mordopfers arbeitet. Teil 3 habe ich im Brevis, einem damals existierenden Lokal in der Schmelzgasse, gelesen. Teil 4 war in einem Pop-Up-Store in der unteren Augartenstraße, in dem Moritz Ritter in der Handlung eine Ausstellung besucht. Und den letzten Teil habe ich im Backsteingebäude im Viertel 2 gelesen, der in hängende Spitze als Backstube den Rahmen für die Zentrale des LKA bildet. Und somit war auch klar, dass all diese Orte natürlich in der Handlung des Krimis stattfinden bzw. in die Handlung einfließen mussten. Am Beispiel von Love the Shop, einem Quantgeschäft in der Taborstraße, sah das dann so aus, dass ich dort einfach mal vorbeigeschaut und gefragt habe, ob Lena und Karin, die beiden Inhaberinnen, sich eine Lesung bei ihnen vorstellen könnten. Und zu meinem Glück konnten sie sich das tatsächlich vorstellen. Und so planten wir das Ganze dann für den Mai, und also Mai 2016. Und ich glaube, das war sogar der 20. Mai. Also tatsächlich fast genau auf den Tag vor 4 Jahren. Und wer das Geschäft kennt, der weiß, dass es dort jetzt nicht gerade viel Freiraum für eine Veranstaltung gibt. Nona ist ja ein Quantgeschäft und kein Veranstaltungssaal. Daher war es wirklich sehr, sehr super, wie Lena und Karin damals mitsamt einigen helfenden Händen für den Abend die Mitte ihres Geschäfts freigeräumt haben. Kleider, Hosen, dazugehörige Verkaufsflächen woanders verstaut und Bierbänke organisiert haben, auf denen die Zuhörerinnen und Zuhörer dann sitzen konnten. Und so saßen wir dann damals alle beisammen im Luff, ziemlich dicht gedrängt, weil doch einige Menschen gekommen waren und hörten unter anderem dabei zu, was im Rahmen des Krimis im Luff the Shop so alles passierte. Und genau solche Lesungen und solche Anlässe in solchen speziellen Settings, wo viele Menschen mithelfen und man zusammen einen besonderen Abend auf die Beine stellt, das sind tatsächlich die Momente, weswegen man bzw. weswegen ich Bücher schreibe. Das macht einfach Spaß und ist einfach eine wirklich coole Sache. Wo wir gerade beim Love the Shop sind, viel zu spät habe ich nämlich im Rahmen der Produktion für diesen Podcast nachgefragt, ob man den Namen des Geschäfts nun wie das englische Love ausspricht oder ob man das U so ausspricht, wie man ein U im Deutschen halt so ausspricht. Die Antwort von Lena lautete U wie Uhu, was mich in die einigermaßen blöde Situation brachte, dass Teile des Podcasts bereits mit Love the Shop eingesprochen waren. Da es sich jetzt sehr blöd anhört, wenn man eine solche Passage dann aus einem eingesprochenen Text herausschneidet, diese Passage nochmal neu aufnimmt und das dann reinschneidet, habe ich es jetzt mal in den ersten Teilen als Love the Shop drin gelassen und ich hoffe, Lena und Karin verzeihen mir das. Übrigens, wenn es euch interessiert, Fotos und Eindrücke von allen Lesungen, sowohl von den Hängende Spitze Lesungen damals als auch von Mord im Zweiten, von Instamord und Ehrenrunde, findet ihr auf meiner Website lukaspellmann.at unter Termine. So, zwei Dinge gibt es jetzt noch aus der Vorwoche aufzulösen. Zum einen den Spendenbetrag an den Antirassismusverein Zara, der in der zweiten Episode durch meine Ass zusammengekommen ist. Nachdem es beim letzten Mal lediglich 17 Ams waren, habe ich mir gedacht, ich erhöhe den Betrag von 5 Cent pro Am auf die ursprünglich angedachten 50 Cent, wodurch wir auf einen Betrag von 8,50 Euro kommen, der in dieser Woche an Zara gespendet wird. Und ebenfalls aufzulösen gibt es die Gewinnfrage der Vorwoche, nämlich für welchen Verein Moritz Ritter undercover die Fußballstiefel schnürt in hängende Spitze. Die richtige Antwort lautet natürlich RB Wien, wodurch sich eine Podcast-Hörerin einen von mir gemalten Wal verdient hat. Und auch in dieser Woche gibt es natürlich wieder eine Gewinnfrage, mit deren richtiger Beantwortung ihr ein von mir selbst gemaltes Kunstwerk gewinnen könnt. Die Frage lautet, welchen Spielernamen hat Kommissar Moritz Ritter für seine Undercover-Tätigkeit bei RB Wien verpasst bekommen? Heißt er A. Janschke, B. Pletsch oder C. Cola? Wenn ihr die Antwort wisst und ein Unikat von mir in Händen halten wollt, ein gemaltes Unikat, dann schickt mir die richtige Antwort per Facebook, Instagram oder E-Mail an donaukanal@lukaspellmann.at. Gut, widmen wir uns dem dritten Teil von Hängende Spitze jetzt so langsam. In der Vorwoche erlebte Moritz ja im zweiten Teil seinen ersten Einsatz auf der Ersatzbank von RB Wien. Vera Rosen machte Bekanntschaft mit Janica Horvath, der Schwester des Mordopfers, und die Ermittler stießen zum Schluss des zweiten Teils drauf, dass Pepi Schedewi, der Trainer von Grün-Weiß Wien, beim Mordopfer nicht gerade wenig Schulden gehabt zu haben schien, wenn das mal nicht ein schönes Mordmotiv ergibt. Genug geredet, jetzt wird gelesen, und zwar mutiert der Krimi dank der Wiener Berufsfeuerwehr heute notgedrungen an einer Stelle sogar zum echten Hörspiel. Lasst euch überraschen. Mein Name ist Lukas Pellmann und die Geschichte, die geht so. Sonntag, 15. Mai, Tag 3. Ich weiß gar nicht, warum sich die Russen so aufregen, sagte Moritz und klappte die Sonntagszeitung zusammen. Worüber regen sie sich denn auf? Fragte Vera. Über den Sieg von der ukrainischen Sängerin gestern beim Song Contest. Dabei war das Lied von dem russischen Vertreter doch wirklich nichts Besonderes. Dass du dir so einen Blödsinn überhaupt anschaust, sagte Vera und warf einen Blick hinüber zu Luca, der auf seinem Schaffell lag. Der Song Contest war die einzige Sendung, die ich mir schon als Kind bis zum Schluss ansehen durfte. Ich bin zwar meistens auf der Couch eingeschlafen und habe dadurch nie das Ende mitbekommen, aber es war immer ein Erlebnis für mich, mit den Erwachsenen den ganzen Abend verbringen zu dürfen, sagte Moritz. Und heutzutage siehst du dir lieber alleine diesen Mist im Fernsehen an, als den Abend mit einer Erwachsenen zu verbringen. So ändern sich die Zeiten, sagte Vera und seufzte. Hättest ja mitgucken können, antwortete Moritz. Für kein Geld der Welt, erklärte Vera und spießte mit der Gabel ein Stück des Kaiserschmarrns auf. Es ist eine Schande, dass ich mich so zurückhalten muss, sagte Moritz plötzlich. Womit denn zurückhalten? Na, mit deinem Kaiserschmarrn. Aber musst du doch gar nicht. Ist genug da. Vera untermalte ihre Aussage mit einer einladenden Handbewegung, die auch Luca nicht verborgen blieb. Sehr lustig. Ich muss heute um 15 Uhr bei RB Wien zum Training antanzen. Ach, du Ärmster, sagte Vera sarkastisch. Doch wenn sie in sich hineinhörte, fand sie es tatsächlich schade, dass Moritz nicht aus dem Vollen schöpfen konnte. Die sonntäglichen Kaiserschmarrn-Frühstücke mit ihm waren während seines Kurzgastspiels im Herbst des Vorjahrs zur schönen Tradition geworden und fanden nun eine Fortsetzung. Endlich war da wieder jemand, den sie umsorgen und zumindest ein bisschen bemuttern konnte. Und dann musste sie mehr als die Hälfte des guten Kaiserschmarrns an Luca verfüttern, weil Moritz noch zum Training musste? Ich pack dir etwas ein, dann hast du gleich nach dem Training etwas, worauf du dich freuen kannst. Moritz strahlte über beide Ohren. Wenn es um den köstlichen Kaiserschmarrn mit Rosinen und Zwetschgenröster ging, dann konnte Vera ihn gar nicht zu viel bemuttern. Glaubst du wirklich, dass der Schedewi etwas mit dem Mord am Ibiza zu tun haben könnte? Fragte Moritz. Schwer zu sagen. Wenn er wirklich Schulden bei Ibiza Horvath gehabt hat, die er nicht zurückzahlen konnte, erschien ihm das vielleicht als letzter Ausweg. Also wenn ich der Schedewi wäre, wäre ich jedenfalls allein schon wegen des Wechsels zu RB Wien auf den Ibiza sauer gewesen, sagte Moritz. Aber geh, häng das doch nicht so hoch. Ob er jetzt bei dem einen oder beim anderen Verein spielt, ist doch egal. Deswegen bringt man doch niemanden um. Hast du eine Ahnung, antwortete Moritz. Beim Fußball geht es nicht nur darum, innerhalb von 90 Minuten möglichst oft ins gegnerische Tor zu treffen. Fußball ist Emotion pur. Da geht es um Leidenschaft und um Treue zum eigenen Verein. Du musst dir nur mal die Fußballforen im Internet zum Wechsel von Mats Hummels zum FC Bayern anschauen. Das sind doch nur irgendwelche Maulhelden. Hunde, die bellen, beißen bekanntlich nicht. Frag mal den Luca, der kann dir das bestätigen. Als sein Name fiel, hob Vera Rosens Golden Retriever aufmerksam den Kopf. Als er keine für ihn bestimmte Kaiserschmarrnportion entdecken konnte, wendete er sich wieder enttäuscht ab. Moritz verabschiedete sich gegen 14 Uhr von Vera. Mit dem Gepäck eine blaue Tupperware-Dose, die bis oben hin mit Kaiserschmarrn gefüllt war. In einer Extradose befand sich eine ordentliche Portion Zwetschgenröster. Das Kaiserschmarrn-Überlebenspackage wurde durch ein Sackerl komplettiert, in dem sich Puderzucker, ein Löffel sowie ein kleines Sieb zum gleichmäßigen Verteilen des Puderzuckers befanden. Die Strecke von der Vorgartenstraße bis zum Trainingsgelände von RB Wien im Prater legte Moritz an diesem sonnigen Tag mit dem Fahrrad zurück. Kurz nach seiner Ankunft in Wien im April hatte er sich in einem Radgeschäft in der Ausstellungsstraße einen gebrauchten Drahtesel gekauft. Der Händler hatte ursprünglich 29 Euro für das Fahrrad verlangt, aber als er bemerkt hatte, dass auch Moritz Fan des FC Bayern und neu in der Stadt war, hatte er ihm einen kleinen Rabatt gegeben. »Wir Bayern-Fans müssen doch zusammenhalten«, hatte der junge Mann erklärt. Es dauerte keine 15 Minuten, bis Moritz an diesem Tag, vorbei an Wirtschaftsuniversität, Viertel 2 und Hauptallee, in der Rustenschacher Allee angekommen war. Der kurze Zwischenstopp in der Kaiserallee, bei dem er hastig ein paar Stücke des Kaiserschmarrns runterschlang, war da schon inkludiert. »Na, gestern dann noch eine Sightseeing-Runde durch den Prater gedreht«, wurde er von Augenthaler auf dem Parkplatz des Trainingsgeländes begrüßt. Dieser war gerade aus seinem blitzblank geputzten Audi gestiegen und hatte Moritz auf seinem Fahrrad einen mitleidigen Blick zugeworfen. Moritz fiel die Fastbegegnung bei der Station der Lilliputbahn ein. In letzter Sekunde hatte er ein Zusammentreffen zwischen Vera und ihm sowie den Sportkameraden durch einen Sprung in die in der Station stehende Bahn verhindern können. Oder hatte er es etwa doch nicht geschafft und sie waren zusammen entdeckt worden? »Was meinst du?« tat er unwissend. »Du bist doch gestern mit der Lilliput gefahren und neben dir ist ein blonder Fleischkäfer gesessen. Hast dir wohl ein Praterhäschen aufgerissen?« Augenthaler schob ein dreckiges Lachen hinterher. Das störte Moritz in diesem Moment jedoch gar nicht. Viel wichtiger war es ihm, dass sein Mitspieler den konspirativen Charakter des Zusammentreffens mit Vera offensichtlich nicht erkannt hatte. »Du meinst die Frau neben mir?« »Keine Ahnung. Die hat sich dazugesetzt. Kennen tue ich die nicht«, sagte Moritz. »Ja, ja, das würde ich an deiner Stelle auch behaupten.« Erneut folgte ein dreckiges Lachen. Erneut war es dem Kommissar herzlich egal. Den kleinen Kaiserschmarrn-Zwischenstopp in der Kaiserallee bereute Moritz bereits nach den ersten zwei Runden um den Trainingsplatz. Die flaumigen Stücke der Mehlspeise kullerten in jeder Runde wie kleine Steine in seinem Magen herum. »Heute Abend schon was vor?«, fragte ihn Seeler nach dem Training, als beide aus der Gemeinschaftsdusche zu ihrem Platz in der Kabine schlenderten. »Nein«, sagte Moritz. »Wieso?« »Wir treffen uns um 22 Uhr bei der Stadionbrücke. Kein Wort zu niemandem.« Mit einer verschwörerischen Geste hielt sich Moritz Zeigefinger und Daumen der rechten Hand vor den Mund. »Soll ich was mitbringen?«, fragte er. Vielleicht würde er durch die Antwort eine Ahnung davon bekommen, was an diesem Abend auf dem Programm stand. »Ein Wurstbrot für den Fall, dass du Hunger bekommst«, sagte Seeler und lachte. »Und lass auffällige Kleidung lieber zu Hause.« Bevor sich Moritz an diesem Abend auf den Weg zum Treffpunkt machte, hatte er seine Kollegen bereits per Kurznachricht über das Treffen informiert. Immerhin bestand die Möglichkeit, dass Seeler, Matthäus und Augenthaler seine Tarnung durchschaut und die abfällig als Fleischkäfer bezeichnete Person neben ihm in der Lilliputbahn als Chefinspektorin Vera Rosen identifiziert hatten. In diesem Fall drohte ihm für diesen Abend eine Abreibung, die schnell ins Auge gehen konnte. Da konnte es nicht schaden, eine zweite Person über den abendlichen Treffpunkt in Kenntnis zu setzen. Den Donaukanal überquerten auf seiner Länge von 16 Kilometern gut 30 Brücken. Moritz war zu kurz in Wien beheimatet, als dass er den Weg ohne unnötige Umwege sofort gefunden hätte. Doch er hatte Glück. Seine Orientierung ließ ihn nicht im Stich und führte ihn vom Praterstern zum Donaukanal und über den, dem Kanal entlang führenden Radweg direkt zur Stadionbrücke. Zu seiner Überraschung wartete beim vereinbarten Treffpunkt vor dem Gasthaus Knusperhäuschen bereits eine Person, mit der er an diesem Abend nicht gerechnet hatte. Das mit Rotwein gefüllte Glas stand auf dem Couchtisch in Veras Wohnzimmer. Im Hintergrund ertönte klassische Musik, deren Urheber Vera nicht bekannt war. Sie war alles andere als eine Musikexpertin, ließ sich aber gerne von Radio Stephansdom berieseln. Vogel Djibouti schlief in seinem mit einem Tuch bedeckten Käfig und Luca schnarchte neben ihren Füßen auf dem Boden. Vera war gespannt. Wen würde sie an diesem Abend in Händen halten? Vielleicht ein Spanier? Oder ein Polen? Vielleicht ein Österreicher? Sie war nach dem Frühstück mit Moritz extra die 1158 Schritte von ihrer Wohnung in der Vorgartenstraße zum Supermarkt am Praterstern gegangen, der auch sonntags geöffnet hatte. Vor dem Eingang hatte sie einige Minuten warten müssen, bis die aufgrund des großen Sonntagsandrangs postierten Security-Mitarbeiter den Eingang freigegeben hatten. In Wellen waren die Kunden in den Markt geströmt und man hatte den Damen der Brot- und Fleischtheke angesichts dieses Einkaufstsunamis die Panik im Blick angesehen. Vera war von der Welle bis zum Ende des Fleischkühlregals geschwemmt worden. Dann hatte sie dem Hauptstrom, der sich weiter in Richtung Butter und Eier wälzte, entkommen und links abbiegen können. Direkt an der Kasse hatte sie die rot-blauen Briefchen entdeckt. Fußballpickerl sind die neuen Süßwaren, hatte sie sich gedacht. Perfekte Falle an der Kasse, während die Kinder mit ihren Eltern warten mussten und sich langweilten, weil es wieder mal nicht schnell genug voranging. Und es ging nie schnell genug voran. Die Chefinspektorin hatte das Tütchen mit den Stickern auf das Kassenband gelegt und ihm aufmerksam zugesehen, wie es weiter nach vorne gerollt wurde. Schnell hatte sie sich noch zwei weitere Tütchen geschnappt und auf das Band dazugelegt. Von nichts kommt nichts, dachte sich Vera. Dem Kassierer hatte sie einen verschwörerischen Blick zugeworfen, als er die Tütchen über den Scanner zog, doch dieser retournierte lediglich einen gelangweilten Blick. Nun saß sie also auf ihrer Couch und hatte es sich gemütlich gemacht. Im Nu war der obere Rand des Tütchens abgetrennt und Vera fischte mit den Fingern die darin befindlichen Pickeln heraus. Auf dem ersten Sticker war Steve Mandanda abgebildet, ein Franzose mit violettem Punkt. Vera betrachtete das Foto aufmerksam. Der Spieler aus einem Vorort der Stadt Marseille namens Olympique de war im selben Jahr geboren wie auch Marco Parolo, 1985. Also konnte die Farbe der aufgedruckten Punkte schon mal nichts mit dem Alter des jeweiligen Spielers zu tun haben. Vera betrachtete die weiteren Konterfeis der Spieler. Der Isländer Emil Halfredsson sah aus wie ein krimineller Wikinger, der es mittels Zeitmaschine irgendwie in die Gegenwart geschafft hatte. Dabei war er laut Aufdruck im italienischen Udinese Calcio geboren. Überhaupt waren die Spieler sehr internationalen Ursprungs. Vera hatte angenommen, dass man, um für ein Land spielen zu können, dort auch geboren sein musste. Aber scheinbar gab es in dieser Hinsicht andere Kriterien, denn auch der Franzose Mouassa Sissoko war im englischen Newcastle United geboren. Und der Ire Glenn Whelan, der auf dem Foto aussah wie ein verschrecktes Eichhörnchen, war in einem englischen Örtchen namens Stoke City FC zur Welt gekommen. Überhaupt stammten auffällig viele Fußballer aus englischen Städten. Daher kam wahrscheinlich auch die Bezeichnung Mutterland des Fußballs, den selbst die wenig fußballaffine Vera schon mal irgendwo aufgeschnappt hatte. Foto Nummer 5 war in diesem Tütchen jedoch ein Fehldruck, denn den darauf abgebildeten Joao Moutinho hatte Vera ja bereits in einem ihrer ersten Tütchen vorgefunden. Den hatte sie jetzt also doppelt. Vera war überzeugt, dass es sich um einen Produktionsfehler handeln musste. So eine Gemeinheit. Kurz nach 22 Uhr war die verschworene Partie bei der Stadionbrücke komplett. Neben Moritz waren, wie erwartet, Seeler, Augenthaler und Matthäus gekommen. Alle in Schwarz gekleidet. Die fünfte im Bunde hatte sich Moritz als Trixi vorgestellt. Er schätzte sie auf eine Größe von 1,65 Meter. Ihre langen blonden Haare waren zu einem Dutt zusammengebunden. Ihr Gesicht hatte eine etwas rundliche Form und trug erste Anzeichen von Sommersprossen. Moritz erkannte die Tochter von Pepi Schedevi und Freundin des ermordeten Ivica Horvat anhand der Fotos, die während der Teestunde im LKA herumgereicht worden waren. Er fragte sich, warum sie in dieser abendlichen Runde dabei war. »Dann wollen wir mal«, erklärte Seeler, der den Anführer mimte. »Wollen wir doch mal sehen, ob unser neuer Mitspieler auch abseits des Platzes Eier hat«, sagte er zu Moritz. Eine Ansage, die dem Kommissar nicht gerade ein wohligeres Gefühl ums Herz machte. Die Gruppe marschierte die Schlachthausgasse entlang bis zur ersten Seitengasse. Dort bogen sie links ein. Nach 200 Metern gelangten sie an ein verlassen wirkendes Hochhaus. Seeler, immer vorneweg, gingen die vier Mann plus Dame auf die Rückseite des Gebäudes. Zielgerichtet zog Seeler dort am Knauf einer Tür, die sich daraufhin öffnete. Zu gerne hätte Moritz an dieser Stelle mit Hilfe seines Lockpicking-Werkzeugs unter Beweis gestellt, dass er sehr wohl auch abseits des Platzes Eier hatte, doch die bereits offenstehende Tür machte ihm einen Strich durch die Rechnung, und so verpasste der Hobby-Schlossknacker diese schöne Gelegenheit. Im Inneren des Gebäudes gingen sie einen schmalen Gang entlang, bis sie zu einem Stiegenhaus gelangten. Alles in diesem Gebäude sah danach aus, als ob es schon längere Zeit nicht mehr bewohnt oder benutzt worden war. Moritz vermutete, dass sich wohl irgendwo auch Obdachlose eingemietet hatten, wie es so oft bei leerstehenden Gebäuden der Fall war. Sie folgten dem Schein von Selas Taschenlampe und betraten das Stiegenhaus. Coach Herberger wäre an diesem Abend stolz gewesen auf seine Truppe. Eine extra Trainingseinheit dieser Sorte wäre ganz nach seinem Geschmack gewesen. Insgesamt 17 Etagen ließen sie hinter sich. Oben angekommen standen sie vor einer braunen Tür, die zu Moritz' Freude verschlossen war. Und gerade als er vorschlagen wollte, dass er diese als erfahrener Lockpicker ja mit Leichtigkeit öffnen könnte, hörte er das Klimpern eines Schlüsselbundes.
Klim, 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 klim.
Augenthaler kramte einen solchen aus seinem Rucksack heraus und reichte ihn an Sela weiter. Der dritte Schlüssel passte schließlich perfekt ins Schlüsselloch. Sela öffnete die Tür. Den 5 Stiegenhausstürmern wehte plötzlich eine ziemlich steife Brise entgegen. War dieser Joao Moutinho vielleicht ein besonderer Spieler, weswegen er von Panini öfter als einmal in den Pickeltütchen untergebracht worden war? Vera beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Irgendwie musste sie herausfinden, ob es sich um ein besonders wertvolles Pickerl oder eine Fehlleistung des Produzenten handelte. Falls es tatsächlich ein einzigartiger Fehldruck war, könnte das ja wie bei Briefmarken zu einer immensen Wertsteigerung führen. Das Panorama, das sich Moritz auf dem Dach des Gebäudes bot, war schlichtweg überwältigend. In all ihrer nächtlichen Pracht lag ihm die österreichische Hauptstadt zu Füßen. Die inneren Bezirke waren auch um diese Uhrzeit noch hell erleuchtet. Der von Scheinwerfern bestrahlte Stephansdom markierte den Mittelpunkt der Stadt, die sich dahinter bis zum Horizont als Lichtteppich vor ihm verneigte. Im Kontrast dazu die große, in Dunkelheit getauchte Fläche auf der anderen Seite des Donaukanals. Erst hier oben realisierte Moritz, wie groß der Prater mit seinen Wäldern und Wiesen tatsächlich war. Moritz wurde durch das Öffnen einer Bierdose aus seinem Staunen herausgeholt. Trixi hatte sich an jener schmalen Kante des Flachdachs, die in Richtung Stadtmitte zeigte, gesetzt und blickte in die Ferne. »Ist das nicht ziemlich gefährlich?« fragte Moritz Augenthaler, der direkt neben ihm stand. »Sie weiß schon, was sie tut«, antwortete dieser. »Der Tod vom Ivica setzt ihr zwar zu, aber sie wird sich deswegen nicht vom Dach stürzen.« »Ist die Freundin vom Toten?« tat Moritz unwissend. »Ja«, sagte Augenthaler und nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarette. »Ach du Scheiße«, sagte Moritz, »dann würde ich sie aber erst recht nicht dort sitzen lassen, schon gar nicht im alkoholisierten Zustand.« Nun hörte er sich schon fast wie ein Polizist an. »Da passiert schon nix, und selbst wenn sie sich umbringen wollen würde, dafür bräuchte sie keinen Rooftop-Walk, das kann sie zu ebener Erde viel leichter haben.« Moritz näherte sich Trixi und achtete dabei darauf, dass er mit seinen Schuhen auf den das Flachdach bedeckenden Kieseln genug Lärm machte, damit die junge Frau nicht von ihm überrascht werden und vor Schreck vom Dach fallen konnte. »Darf ich?« fragte er höflich. »Siehst du irgendwo einen Polizisten, der es dir verbieten würde?« Moritz schaute sich nach allen Seiten um. Dann sagte er »Nein« und setzte sich neben die Blondine. »Tut mir leid, was passiert ist. Augenthaler hat mir gerade erzählt, dass du mit dem Ivica zusammen warst.« Trixi schien nicht in der Stimmung zu sein, mit Moritz über ihren verstorbenen Freund plaudern zu wollen. Anstatt weiter zu quatschen, verstand Moritz die Message und beließ es dabei, neben Trixi zu sitzen und das Panorama zu genießen. »So«, hörte er nach 10 Minuten Sela hinter ihm sagen, »dann wollen wir mal.« Irgendwas sagte Moritz, dass es nun um ihn gehen würde. Aber er fixierte weiterhin seinen Blick auf den Stephansdom und hoffte darauf, dass seine Ignoranz Sela von seinem Plan abhalten würde. »Wollen wir mal sehen, was der Neue drauf hat?« Moritz' Hoffnung sollte vergeblich sein. »In unserer kleinen, aber feinen Runde gibt es ein kleines Einführungsritual«, sagte Sela. Nun drehte sich Moritz um. Lieber wollte er dem Bösen in die Augen blicken, anstatt hinterrücks heruntergestoßen zu werden. »Wir nennen es die hängende Spitze. Und nachdem du ja kein Idiot bist, wirst du dir schon denken können, worum es dabei geht.« »Ich soll euch meine Spitzenunterwäsche zeigen?« Moritz erntete für diese Antwort ein mildes Lächeln. Lediglich Matthäus, der Dritte in der Runde, brach in Lachen aus. Trixi schien sich dagegen nicht weiter für das Geschehen zu interessieren. Sie saß regungslos da, nahm hin und wieder einen Schluck aus der Bierdose und starrte auf einen wahllos ausgesuchten Punkt am Horizont. »Das kannst du gerne tun, aber eigentlich geht es um etwas anderes«, sagte Seela. »Ja, genau«, pflichtete ihm nun Matthäus bei, »jetzt zeigt sich, ob du ein echter Kerl bist.« Matthäus schien sich in seiner Rolle zu gefallen. Er übersah dabei jedoch, dass er sich dadurch den Argwohn von Seela und Augenthaler zuzog. »Damit er sich vorstellen kann, was wir von ihm erwarten, zeigst du ihm jetzt mal, was wir unter einer hängenden Spitze verstehen«, sagte Seela zu Matthäus. Dessen Lächeln gefror binnen weniger Sekundenbruchteile. Er sah ungläubig zu Seela. »Na los«, zischelte ihn dieser an. Und dann tat Matthäus, wie ihm befohlen. Er setzte sich an die Kante des Flachdachs, sodass die Beine in der Luft baumelten. Dann drehte er sich vorsichtig um und umklammerte mit den Händen den Rand der Kantenbefestigung. Anschließend ließ er seinen Körper langsam hinabgleiten, bis seine Arme die ganze Last des Körpers trugen. »Matthäus spielt zwar nur im Mittelfeld, aber als hängende Spitze macht er sich trotzdem gut«, spendete Seela rhetorischen Beifall. »Und das, obwohl es hier oben so rutschig ist.« Derweil rutschte Moritz' Herz in seine Hose. Sicher, er war durchtrainiert und ging hin und wieder ins Fitnessstudio. Ein Duell im Armdrücken hätte er wohl gegen die meisten der in dem Moment auf diesem Dach Anwesenden gewonnen. Aber sich an eine Hauskante hinabzulassen und fast 100 Meter über dem Boden in der Luft zu baumeln, das war ihm dann doch eine Nummer zu steil. »Ihr seid solche Wichser«, sagte auf einmal Trixi. »Gestern wurde einer von uns ermordet und ihr macht hier einen auf dicken Max. Habt ihr keine anderen Sorgen?« Für einige Sekunden herrschte betretenes Schweigen, bis Matthäus schließlich Seela um Erlaubnis fragte, sich wieder hochziehen zu dürfen. »Du tust ja gerade so, als ob wir ihn umgebracht hätten«, sagte Augenthaler. »Wer weiß, habt ihr vielleicht auch«, sagte Trixi mit giftigem Unterton. Moritz hielt sich vornehm zurück. Inhaltlich lief für ihn hier gerade alles in die richtige Richtung. Mit ein bisschen Glück würden einige offene Worte fallen. Worte, die Moritz bei den Ermittlungen weiterhelfen könnten. Und was die Mutprobe betraf, war er nicht traurig darüber, einen kleinen Aufschub zu bekommen. Matthäus zog sich währenddessen unter offensichtlich großen Anstrengungen wieder die Mauer hinauf, obwohl die zuvor von Seela erbetene Erlaubnis noch nicht erteilt worden war. »So ein Scheiß, warum sollten wir ihn umbringen?«, fragte Seela. »Weil er dir deinen Stammplatz weggenommen hat, reicht doch als Mordmotiv«, schrie Trixi nun. Sie erhob sich und warf die Bierdose zur Seite. Mit drohender Mimik und Gestik stand sie nun Seela gegenüber. »Wo warst du denn Donnerstag? Sag schon! Wo warst du Donnerstagabend, als der Ivica umgebracht wurde?« »Ich kämpfe mit sportlichen Mitteln, und bisher habe ich mich noch überall durchgesetzt. Das wäre gegen den Ivica nicht anders gewesen.« »Du«, sagte Trixi und zeigte mit dem Zeigefinger auf Seela, der keinen Meter von ihr entfernt stand, »du hättest gegen den Ivica keine Chance gehabt, und das hast du ganz genau gewusst.« »So ein Quatsch«, sagte der Beschuldigte. Doch Trixi schien kein weiteres Interesse mehr an seinen Aussagen zu haben. Sie ließ ihn stehen und ging zu jener Tür, durch die sie eine halbe Stunde zuvor das Dach betreten hatten. »Was ist denn los?«, fragte schließlich Matthäus, als er sich wieder hochgezogen hatte. »Weiber«, kommentierte Augenthaler die Szenerie und nahm einen Zug seiner Zigarette. Danach zückte er sein Handy, machte ein Foto von der Stadtsilhouette und postete es auf seinem Instagram-Account.
»Knips, knips.«
»Hast du keine Angst, dass der Strohsack das Foto entdeckt?«, fragte ihn Moritz. »Mir egal. In meinem Vertrag steht nichts von einem Sightseeing-Verbot. Außerdem kann es ja auch ein altes Foto sein oder ein Foto, das ich im Internet gefunden habe.« Die Auseinandersetzung mit Trixi schien Moritz' Mitspielern die Lust auf weitere Dachabenteuer geraubt zu haben. Seine Mutprobe wurde vertagt. Und so schoss auch Moritz noch schnell ein Foto.
Knips, knips.
Man bot sich ihm schließlich die Gelegenheit, seinen Instagram-Feed mit einem echten Rooftop-Foto aufzuwerten. Montag, 16. Mai. Tag 4. Alles gut. Bin am Heimweg. So hatte der Text jener Kurznachricht gelautet, die Moritz seiner Chefin am Abend zuvor geschickt hatte. Erst als sie diese Worte gelesen hatte, hatte Vera beruhigt ins Bett gehen können. Sie war ihrem 11 Jahre jüngeren Kollegen dankbar gewesen, dass er ihr tatsächlich Bescheid gegeben hatte. Hätte er nichts von sich hören lassen, wäre an Schlaf bei ihr nicht zu denken gewesen. Für 11 Uhr war an diesem Montag die Besprechung in der Dienststelle des LKA angesetzt. Bis dahin hatte Vera Zeit, um Schedewi zu der Droh-SMS des Ermordeten zu befragen. Die Chefinspektorin nahm erneut den Dienstwagen. Die aufgrund von Modernisierungsarbeiten notwendig gewordene Sperre der U4 sollte noch den ganzen Sommer dauern, und für ein dicht gedrängtes Nebeneinander im Busersatzverkehr hatte sie keine Nerven. Also nahm sie den Stau auf der Wienzeile bewusst in Kauf, der dank des Pfingstfeiertags an diesem Montag jedoch nicht so schlimm ausfiel. Die Stehzeiten im Auto gaben ihr die Gelegenheit, über Pepi Schedewi nachzudenken, sich in ihn hineinzuversetzen. Vielleicht hatte er sich beim Bau eines Hauses übernommen und brauchte deshalb dringend Geld. Doch woher hatte Ivica Horvat, dessen Wohnung ja nicht mal möbliert war, 20.000 Euro genommen, um sie Schedewi zu leihen? Und welches Haus wäre mit nur 20.000 Euro abbezahlt? Nein, da musste etwas anderes dahinter stecken. Außerdem, dachte sich Vera, bringt man doch niemanden wegen eines verhältnismäßig geringen Betrages wie 20.000 Euro um. Schon gar kein fast Familienmitglied. Sie traf Pepi Schedewi an diesem Morgen erneut im Besprechungsraum im ersten Stock der Geschäftsstelle von Grün-Weiß Wien. Von hier oben hatte sie einen schönen Blick über den Sportplatz und die in die Jahre gekommene Holztribüne. »Kaffee?«, fragte Schedewi in seinem vornehmen Schönbrunner Deutsch. »Nein, danke«, sagte Vera mit freundlichem Ton. »Haben Sie schon etwas herausgefunden?«, fragte der Trainer. »Gibt es schon einen Verdächtigen?« »Ja«, sagte Vera. »Sie haben etwas herausgefunden oder es gibt einen Verdächtigen?«, fragte er nach. »Ersteres. Ob auch Letzteres zutrifft, kann ich Ihnen erst nach diesem Gespräch sagen.« Sie erkannte im Gesichtsausdruck des Grün-Weiß-Wien-Trainers, dass er diesen Wink mit dem rhetorischen Zaunfall durchaus verstanden hatte. »Wie meinen Sie das?« »Wofür hat Ivica Horvat Ihnen 20.000 Euro geliehen?«, ging Vera gleich in medias res. »Ach, das meinen Sie«, sagte er. Schedewi schien über die Tatsache, dass die Polizei auf dieses Thema gestoßen war, nicht sonderlich überrascht zu sein. Es gab im Vorjahr einen kleinen, nun ja, finanziellen Engpass. Da hat mir der Ivica halt ein bisschen geholfen. Das war keine große Sache. Seine Blicke wanderten während seiner Antwort mehrere Male im Raum umher. Dreimal alleine landeten sie, von Vera aus betrachtet, in der linken oberen Ecke des Raums. Oben links. Lüge. Augen, die nach links oben wandern, signalisieren eine neu konstruierte Geschichte. Zumindest hatte Vera das vor Urzeiten in einem Polizeipsychologie-Seminar gelernt. 20.000 Euro sind schon eher eine große Sache, zumal ihr Fast-Schwiegersohn den Betrag nun offensichtlich mit Nachdruck zurückgefordert hat. Schedewi war seine Unruhe deutlich anzumerken. Hier saß kein Pokerspieler vor Vera. Sie konnte aus ihm lesen wie aus einem offenen Buch. Aber das war doch quasi eine Familiensache, war wirklich kein Problem. Und wieder wanderten die Blicke in die linke obere Ecke, wieder eine Lüge. Das war schon fast zu einfach für Vera. »Herr Schedewi, ich würde Sie wirklich bitten, ehrlich zu mir zu sein. Es hilft niemandem weiter, wenn Sie die Dinge hier verharmlosen. Wenn Sie mit dem Mord an Ivica nichts zu tun haben, werden wir das klären und alles wird gut. Dafür bin ich aber auf Ihre Mitarbeit angewiesen.« »Ich wusste doch nicht, wie ich die Schulden zurückzahlen soll«, stammelte Schedewi. »Ivica wusste von meinem Problem und er konnte helfen. Da habe ich nicht lange nachgefragt, woher er das Geld hatte.« »Von welchem Problem wusste er?«, fragte Vera. »Schön der Reihe nach.« Schedewi hielt für einen weiteren Moment inne und sah Vera tief in die Augen. »Ich habe früher gespielt. Roulette, Automaten, alles, was halt so da war. Das war früher ganz normal, hat jeder in unserer Mannschaft gemacht. Doch ich bin davon nicht losgekommen.« »Also hatten Sie noch Schulden von früher?« »Nein«, sagte Schedewi. »Ich habe eigentlich schon vor Jahren aufgehört. Ich habe in den 90ern eine Therapie gemacht und seither war ich safe.« Das Wörtchen »eigentlich« bedeutete Vera, dass es mit dem Safe-Sein nicht ganz so gut geklappt haben dürfte. »Aber«, bohrte sie nach, »ich hatte 2013 einen Rückfall, im Urlaub in Kroatien. Ivica hat mir damals den Arsch gerettet. Es hat niemand etwas davon mitbekommen.« »Also hat er Ihnen schon damals die Summe geliehen?« »Nein, damals hatte er auch noch nicht so viel Geld. Aber er hat dank der Unterstützung seiner Familie unten vor Ort dafür gesorgt, dass mir nicht alle Finger einzeln abgeschnitten wurden, weil ich die Kerle in dem illegalen Casino nicht auszahlen konnte.« Und was hat es dann mit den 20.000 Euro auf sich? Schedevi sah verzweifelt aus. Es machte ihm sichtlich zu schaffen, über diesen Rückfall zu sprechen. »Bitte, Sie dürfen der Elfi nichts davon sagen. Sie weiß von alledem nichts. Und ich habe ihr damals hoch und heilig versprechen müssen, dass ich nie wieder auch nur ans Roulette denken würde. Sie verlässt mich, wenn das rauskommt«, flehte er Vera nun geradezu an. »Versprechen kann ich Ihnen nichts, aber ich kann Ihnen zusichern, dass ich es niemandem auf die Nase binden werde, der nicht zwingend etwas davon erfahren muss«, sagte Vera. »Also?« Die Typen da unten in Kroatien haben sich natürlich nicht lange mit warmen Worten vom Ibiza besänftigen lassen. Also hat ein Onkel von ihm das Geld vorgestreckt. Als der Ibiza dann später beim Doyen eingestiegen ist und auf einmal prächtig verdient hat, hat er mich dann ausgelöst. Und warum hat er das Geld nun von ihnen zurückgefordert? Das weiß ich nicht. Vielleicht hatte er Probleme mit Doyen und wollte aussteigen. Was hat er denn für Lukas Doyen gemacht? Erkundigte sich Vera nach der Art der Tätigkeit bei dem Spieler, Manager und Vermittler. Das weiß niemand so genau. Er hat immer darüber geschwiegen und alle Fragen abgewehrt. Doyen kann Ihnen da aber sicher weiterhelfen. Wusste auch die Trixi nichts über ihr Malheur in Kroatien? Nein, zumindest nicht von mir. Gut, sagte Vera. Verraten Sie mir vorher noch, wo Sie am vergangenen Donnerstagabend zwischen 20 Uhr und Mitternacht waren? »Zu Hause«, antwortete Schedevi. Seine Augen blieben in diesem Moment ganz ruhig. »Zeugen?« »Meine Frau, wir haben uns gemeinsam das zweite Halbfinale vom Song Contest im Fernsehen angeschaut.« »Und war die Trixi bei Ihnen?« »Nein, die war bei Ihren Eltern.« »Bei Ihren Eltern?« Vera stockte für einen Moment. Hatten die Polizisten das Umfeld des Ermordeten etwa so fahrlässig ausgeleuchtet, dass sie sich bei den Eltern der Freundin des Toten geirrt hatten? »Verzeihen Sie die vielleicht etwas dämliche Frage«, sagte Vera, »aber ich dachte, die Beatrix wäre Ihre Tochter.« »Ist sie auch, also rein rechtlich, aber Ihre leiblichen Eltern sind wir nicht.« »Also haben Sie sie adoptiert?« »Ja, als sie noch ein kleines Baby war. Später hat sie dann ihre biologischen Eltern ausfindig gemacht.« »In Ordnung. Wir müssen Ihr Alibi natürlich überprüfen«, sagte Vera. »Aber bitte sagen Sie der Elfi nichts von den Schulden und was in Kroatien passiert ist. Ich bitte Sie, inständigst.« »Wir werden sehen«, sagte Vera und verabschiedete sich. »Sieht so ein Mörder aus?«, fragte sich die Chefinspektorin, als sie sich im Auto entlang des Wienflusses zurück in den zweiten Bezirk staute. »Wie sehen Mörder überhaupt aus?« In jedem Menschen schlummerte das Potenzial zum Mörder. Davon war Vera überzeugt. Sie hatte im Laufe ihrer Karriere schon so viel erlebt und auch aufgrund der schrecklichen Taten ihrer eigenen Familie während der Zeit des Nationalsozialismus war für sie klar, jeder kann zum Mörder werden. Ausnahmslos jeder. »Du bist spät«, sagte der Mann hinter dem Tresen. »Ja, ich weiß. Ich habe mich mit der Hausnummer vertan«, sagte Moritz und entschuldigte sich. »Macht keinen guten Eindruck am ersten Tag«, sagte der Kerl in dem grün-gelben Overall. »Sorry«, wiederholte der Kommissar seine Entschuldigung. »Ich bin Kohler«, stellte er sich vor und reichte dem Mann die Hand. »Herbert«, sagte dieser, »aber alle nennen mich Bertel.« »Okay«, sagte Moritz. Sein erster Eindruck von seinem Chef in der Tankstelle am Handelskai fiel halbwegs positiv aus. Richard Strohsack, der Präsident von RB Wien, der ihm die Stelle als Tankwart im Rahmen seines Undercover-Einsatzes organisiert hatte, hatte dem Tankstellenpächter wohl keinen reinen Wein eingeschenkt. »Sowas schon mal gemacht?«, fragte der hagere Bertel. »Nicht wirklich«, sagte Moritz und deutete mit dem Kopf nach draußen zu den Zapfsäulen. Dort stand das Fahrrad, mit dem er an diesem Morgen zur Tankstelle gefahren war. Bertel seufzte resigniert. Warum nur hatte Strohsack ihm schon wieder einen seiner Fußballer geschickt? Noch dazu einen, dessen einzige Tankstellenerfahrung es war, die Reifen seines Fahrrads an der Tankstelle aufzupumpen. Na gut, dann kontrolliert draußen mal, ob genug Wasser in den Reinigungseimern ist und ob alle Behälter mit Papiertüchern und Schutzhandschuhen befüllt sind. Wird gemacht, Chef, sagte Moritz. Umziehen kannst du dich hinten, nicht, dass du dir deinen feinen Zwirn dreckig machst. »Okay«, sagte Moritz, der in diesem Moment Jeans und einen Pullover trug. Kurz darauf verließ er das Tankstellengebäude in einem ebenso gelbgrünen Arbeitsanzug und kam sich vor wie ein Kanarienvogel. Vera Rosens Vogel Djibouti hätte seine Freude mit ihm gehabt. Zum Glück gab es hier in Wien niemanden, der ihn erkennen und ob seines Jobs oder seines Auftretens verarschen hätte können. dachte Moritz zumindest. Punkt 11 Uhr betrat Vera die Backstube im Viertel 2, in der die neu geschaffene Dienststelle des LKA seit einigen Monaten residierte. Mit dem Klopfen des Löffels gegen ihre Teetasse signalisierte Ermittlungsbereichsleiterin Andrea Zellinker den Beginn der Teestunde. Kling, kling. »Meine Lieben, schön, dass ihr alle pünktlich seid«, sagte sie zur Begrüßung. »Wir haben ja seit vergangenem Freitag neue Kundschaft. So kurz vor dem Beginn der Europameisterschaft in Frankreich herrscht höchste Sicherheitsstufe wegen der Terrorgefahr. Da können wir so einen Fall, der wertvolle Kräfte und Energien bindet, ja eigentlich gar nicht gebrauchen.« »Was wohl Marco Parolo dazu sagen würde«, überlegte Vera. Die Chefinspektorin hatte mitunter Probleme, den Ausführungen von Andrea Zellinker zu folgen. Nicht etwa, weil diese so schwer verständlich oder mit Fremdworten gespickt waren, sondern weil Vera sie sterbenslangweilig fand. Sie war es, die die Ermittlungen vorantrieb, unterstützt von Moritz und den anderen Mitarbeitern. Andrea Zellinker war nur der Grüß August, der sich unglaublich wichtig nahm. Das war Vera spätestens im vergangenen November klar geworden, als Landespolizei-Vizepräsident Daniel Foki mit seiner Meinung über Andrea Zellinker nicht hinter dem Berg gehalten hatte. Marco Parolo. Vera hatte gestern noch einen Blick ins Wörterbuch geworfen. Unter dem Wort Parolo hatte sie nichts gefunden, aber die am nächsten verwandte Übersetzung, parare, bedeutete so viel wie abwehren. Vera vermutete daher, dass es sich bei Parolo um einen Abwehrspieler handelte. »Und deshalb erteile ich Vera nun das Wort, bitte sehr«, hörte sie Zellinker sagen. »Danke, Andrea«, sagte die Chefinspektorin, lächelte ihr freundlich zu und fasste den Stand der Ermittlungen zusammen. »Gibt es etwas Neues zu der Tatwaffe?«, fragte Zellinker anschließend. »Nein, nicht wirklich. Und jene Handschellen, die dafür benutzt wurden, das Opfer an der Mauer anzuketten, weisen auch keine Besonderheiten auf.« »Die bekommt man in jedem Sexshop«, ergänzte Hipster Franz, der dafür zumindest von Rauschebar Tepsa einen kurzen Lacher erntete. »So in der Art«, sagte Vera. Genauso handelsüblich war der rosafarbene Filzstift, mit dem das Wort »Verräter« auf das Schild aufgetragen worden war, das das Opfer um seinen Hals trug. Die Farbe war wohl in Anlehnung an die Vereinsfarben von RB Wien bewusst ausgewählt worden. Solche Stifte bekommt man aber natürlich in jedem Papierwarenfachgeschäft. »Hilft uns auch nicht weiter«, sagte Vera. »Der Graphologe kann mit den Blockbuchstaben wahrscheinlich nicht viel anfangen. Das könnte jeder hier im Raum genauso geschrieben haben.« Die Chefinspektorin fuhr mit dem Bericht vom Treffen mit Grün-Weiß-Wien-Trainer Pepi Schedivi fort und informierte auch über die ersten Beobachtungen des Kollegen Ritter. »Wie schlägt er sich denn?«, stellte Zellinker eine Zwischenfrage. »Er hat das im Griff«, erklärte Vera, ohne zu wissen, ob ihr Kollege die Situation tatsächlich im Griff hatte. »Wir müssen uns auf jeden Fall die Fanszene von Grün-Weiß-Wien näher ansehen. Das Wort Verräter auf dem Schild legt doch sehr stark die Vermutung nahe, dass der Täter aus diesem Umfeld kommt«, sagte Zellinker. »Ja, natürlich, darum kümmert sich Tepsa bereits.« »Gut, ich muss dann mal langsam die Cleo ausführen. Wenn es etwas Neues gibt, will ich sofort unterrichtet werden. Mein guter Freund, Landespolizei-Vizepräsident Foki, will diesen Fall so schnell wie möglich von der Tagesordnung haben. Let's do this«, sagte Andrea Zellinker, klatschte in die Hände und erhob sich von ihrem Sessel. Vera warf Rauschebar Tepsa einen verwunderten Blick zu. »Du weißt doch, sie ist auf einem CSI-Trip«, sagte Tepsa anschließend. »Ach ja, wie konnte ich das nur vergessen?« »Tja, man kann sich die Marotten der Chefitäten halt nicht aussuchen.« »Hey«, wandte Vera ein, »meinst du damit etwa auch mich?« »Würde mir nicht im Traum einfallen«, beeilte sich Tepsa hinterherzuschicken. Auf ihrem Schreibtisch fand Vera eine Notiz vor, wonach Lukas Duyen erst für Dienstag wieder in Wien zurückerwartet wurde. Die Befragung des Managers und Arbeitgebers von Ivica Horvath musste also noch einen Tag warten. »Sowas«, sagte Vera zu Luca, als sie zurück im Büro auf ihrem Sessel saß. »Wer weiß, was da hinter meinem Rücken geredet wird. Vielleicht finden mich die Kollegen ja genauso schrullig wie die Zellinker.« Wie zur Bestätigung fiepste Luca einmal kurz. »Na, Hauptsache, du bellst nicht schlecht hinter meinem Rücken über mich.« Luca fiepste zweimal und Vera widmete sich zufrieden der in ihrem Posteingang wartenden E-Mails. So richtig spannend verlief der erste Arbeitstag für Moritz auf der Tankstelle am Handelskinn nicht, was wohl auch daran lag, dass Pächter Bertel ihm mangels Vorkenntnisse nicht allzu viele Aufgaben zugetraut hatte. Anschließend zeigte er Moritz die kleine Wohnung im an die Tankstelle angrenzenden Mehrparteienhaus, die für die kommenden Wochen das Zuhause des Undercover-Kommissars sein sollte. Wenigstens würde er hier keine nächtlichen Schreie der Nachbarn zu hören bekommen, redete sich Moritz die heruntergekommene Einzimmerwohnung schön. Dienstag, 17. Mai, Tag 5. »Let the day begin«, sagte Moritz an diesem Morgen zu sich selbst in den Spiegel. Wenn er ehrlich zu sich war, machte ihm die verdeckte Ermittlung bisher keinen wirklichen Spaß. Er würde keinen guten Geheimagenten abgeben, das war ihm viel zu anstrengend. Ständig musste er aufpassen, dass er sich nicht verplapperte. Viel lieber würde er gemeinsam mit Vera Verdächtige mit knallharten Fragen konfrontieren. An diesem Tag stand nach der Schicht auf der Tankstelle Training auf der Anlage von RB Wien auf dem Programm. Am folgenden Samstag wartete schließlich mit dem SC Wiener Favoriten ein schwerer Brocken am zweiten Spieltag des Tagblattpokals auf das Team von Coach Herberger. Pünktlich machte sich Moritz auf den zweiminütigen Weg zur Tankstelle. Als Dank für seine Pünktlichkeit hoffte er auf hochwertigere Aufgaben an diesem Tag. Doch die Gebete des Kommissars wurden nicht erhört. Erneut blieb für ihn nur der undankbare Außendienst übrig. Den Kassendienst erledigte Bertel höchst selbst. Ihm zur Seite stand mit Matthäus ein weiterer Spieler von RB Wien, der so tun durfte, als ob er hier tatsächlich einer beruflichen Tätigkeit nachging. Moritz hatte das Prinzip schnell durchschaut. Auf dem Papier verfügte diese Tankstelle über gut 20 Mitarbeiter. Da jeder von ihnen nur alle heiligen Zeiten mal tatsächlich auf der Tankstelle zum Dienst erscheinen musste, blieb genug Zeit für das Training bei RB Wien. Auf diese Art sollte verhindert werden, dass der Fußballverband den eigentlich als Profis tätigen und bezahlten Spielern von RB Wien auf die Schliche kommen konnte. Der einzige Spieler von RB Wien, der hier tatsächlich jeden Tag schuften musste, war Moritz Ritter, der im Verein nur unter seinem Spielerpseudonym Kohler bekannt war. Aber Moritz war ja auch kein Spieler im herkömmlichen Sinn. Er spielte sein eigenes Spiel. Kurz vor seiner Mittagspause, die von Bertel auf 13 Uhr angesetzt worden war, erlebte Moritz einen ersten negativen Höhepunkt des Tages. Schon aus der Entfernung erkannte er den dunklen Audi, der sich der Tankstelle näherte. Als das Auto bei Zapfsäule Nummer 3 zu stehen kam, identifizierte er schließlich auch die zwei im Wagen sitzenden Personen. Hinter dem Steuer saß Hipster Franz, auf dem Beifahrersitz Jakob Rauschebart-Tepser, der zweite Assistent vom Landeskriminalamt. Moritz hoffte darauf, dass sie vielleicht nur deshalb zur Tankstelle gekommen waren, weil sie ihm wichtige Informationen übermitteln wollten. Doch dies, das wusste natürlich auch der Undercover-Kommissar, hätte wohl Vera selbst übernommen. Spätestens als Moritz das Grinsen im Gesicht von Hipster Franz sah, wusste er, dass es sich bei diesem Besuch nicht um eine dienstliche Visite handeln konnte. »Einmal volltanken, bitte«, sagte Hipster, nachdem er ausgestiegen war, und hielt Moritz den Schlüssel des Dienstwagens entgegen. »Das gefällt dir jetzt, gell?« kommentierte Moritz die Aktion. »Sie glauben gar nicht, wie mir das gefällt«, tat Franz mittels förmlicher Sie-Form bewusst so, als ob er Moritz noch nie zuvor in seinem Leben gesehen hätte. Zähneknirschend nahm Moritz die Schlüssel entgegen und ging zum Dienstwagen, aus dem nun auch Rauschebart Tepser stieg. Genüsslich schauten ihm beide Kollegen über die Schulter, während Moritz den Zapfhahn in den Tank des dunkelblauen Audis hielt. »Bitte achten Sie darauf, dass beim Entfernen des Zapfhahns kein Treibstoff heruntertropft. Das gibt immer so unschöne Flecken auf dem Lack«, sagte Hipster Franz mit erneut höhnischem Gesichtsausdruck. »Selbstverständlich, Sie Arschloch«, sagte Moritz und legte dafür sein freundlichstes Lächeln auf. Er wusste genau, dass auch diese Zapfsäule von der Videoüberwachung der Tankstelle erfasst wurde. Das Lächeln musste also sein, um den Schein zu wahren. Aber was er Hipster Franz und Rauschebart Tepser zeitgleich mit diesem Lächeln im Gesicht für Schimpfwörter an den Kopf warf, hätte nur ein Lippenleser entziffern können. Solche wurden zwar mittlerweile bei Live-Übertragungen von Fußballspielen im spanischen Fernsehen eingesetzt, um jeden noch so kleinen Fluch von Spielern oder Trainern herausfiltern zu können. Auf einer Tankstelle am Handelskeh, im zweiten Wiener Gemeindebezirk, war das aber zum Glück noch nicht üblich. »Wenn ihr beiden Vollidioten schon extra hergekommen seid, könnt ihr mir wenigstens sagen, ob es etwas Neues gibt.« »Aber na, wer wird denn so mit der Kundschaft reden?« feixte Rauschebart Tepser. »Wenn das mal nicht ihr Chef zu hören bekommt.« »Ja, super witzig seid ihr beiden. Also, hat sich was bei dem Gespräch von Vera mit dem Schädivi ergeben?« Also ich bin mir nicht sicher, ob wir befugt sind, interne Ergebnisse der Polizeiarbeit mit einem Tankwart zu erörtern. Was meinst du, Kollege? Sagte Hipster Franz und steckte nun beide Hände in die Hosentaschen, so dass lediglich jeweils die Daumen herausschauten. Ich sehe das sehr ähnlich. Amtsgeheimnis und so, pflichtete ihm Tepser bei. In Moritz machte sich ein wütender Kloß aus der Magengegend auf den Weg in Richtung Mund. Dann fällt wohl auch die Tatsache und das Amtsgeheimnis, dass die beiden Arschlöcher während der Dienstzeit eine private Spritztour mit einem Dienstwagen unternehmen. Da könnte ich mich doch eigentlich als Leserreporter betätigen, ein Foto von ihnen beiden machen und das dann an diese Gratiszeitung schicken. Was würden Sie davon halten? Drehte Moritz den Spieß um und grinste dabei genauso aufgesetzt wie Hipster Franz zuvor. »Wir sind auf Mittagspause, du kannst uns gar nichts«, erwiderte Franz trocken. »Auf Mittagspause mit dem Dienstwagen?« »So, so«, sagte Moritz, der den Zapfhahn nach dem Einrasten nun vorsichtig aus dem Tankstutzen herauszog und wieder in der Zapfsäule einhängte. »Die Bezahlung erfolgt an der Kasse«, sagte er. »Können Sie uns vielleicht auch noch die Scheiben putzen?«, fragte Tepser. »Ich putze euch gleich was anderes, also haut ab«, sagte Moritz jetzt mit einem deutlich schärferen Ton. »Im Gegensatz zu euch beiden muss ich hier gerade tatsächlich arbeiten.« Moritz halber Wutausbruch hatte Erfolg. Tepser und Hipster Franz gingen ins Innere der Tankstelle und bezahlten bei Bertel an der Kasse. »Vergelt's Gott«, sagte Franz beim Vorbeigehen zu Moritz und drückte ihm 5 Cent Trinkgeld in die Hand. »Aber nach Dienstschluss nicht alles auf einmal ausgeben.« Der Kommissar war nach seiner im Café Little Britain verbrachten Mittagspause gerade wieder zur Tankstelle zurückgekehrt, als ein dicker, schwarzer Mercedes vorfuhr. Der Wagen hielt auf einem der beiden zur Tankstelle gehörenden Parkplätze. Der Fahrer, ein mittelgroßer Mann mit nach hinten gekämmten Haaren und 3-Tage-Bart, stieg aus und betrat den Tankstellenshop. Moritz' 5. Sinn riet ihm, sich an seine Fersen zu heften. Im Inneren stand Bertel unbeteiligt hinter der Kasse und wartete auf Kundschaft, während der Kerl mit den geschleckten Haaren an einem der Snacktische mit Matthäus redete. Und es war in der Tat so, dass nur der Kerl redete. Matthäus hörte lediglich zu und nickte hier und da. »Draußen nichts zu tun?« fragte Bertel den Undercover-Kommissar. Dieser wollte sich gerade ein bisschen näher zu dem im Gespräch vertieften Duo gesellen, um besser lauschen zu können. »Ich wollte nur mal nachsehen, ob hier drinnen alles in Ordnung ist. Ich könnte ja auch mal die Getränke in den Kühlregalen auffüllen. Draußen ist eh nichts los«, sagte Moritz. »Da zeigt jemand Einsatz. Das lobe ich mir. Sehr gut.« Moritz ging an Matthäus und dem unrasierten Kunden vorbei ins Lager und beeilte sich, den erstbesten Karton mit Getränken zu schnappen. Er erwischte ein foliertes Paket mit Eisteeflaschen, marschierte wieder hinaus und öffnete die Tür jenes Kühlregals, das direkt an den Snackbereich anschloss. Der Kommissar riss das Paket auf und begann, die Eisteeflaschen einzuschlichten. »Es ist mir ganz egal, wie du das machst, aber du besorgst mir gefälligst die depperte Liste, haben wir uns verstanden?« sagte der unrasierte Mercedes-Fahrer im Befehlston zu Matthäus. Was für eine Liste konnte er wohl meinen? Es wirkte auf Moritz nicht so, als ob es sich um Bestelllisten für die Tankstelle handelte, zumal er das wohl eher mit Bertel und nicht mit einem x-beliebigen Angestellten besprochen hätte. »Du weißt, was passiert, wenn du nicht spurst«, schob er hinterher. Zu blöd, dass Moritz das Gespräch nicht von Anfang an hatte verfolgen können, und mindestens genauso blöd war es, dass nun auf einmal Tankstellenchef Bertel in seinem gelb-grünen Overall neben ihm stand. »Cola?« »Ja«, sagte Moritz und drehte sich mit einer Eisteeflasche in der rechten Hand überrascht um. »Was machst du da?« »Ich fülle die Flaschen nach. Dafür hast du mir doch vorhin dein Okay gegeben«, sagte Moritz und wunderte sich über die unsinnige Frage. Viel lieber hätte er sich weiterhin auf das Gespräch zwischen Matthäus und dem geheimnisvollen Besuch konzentriert. »Ich sehe durchaus, dass du Flaschen nachfüllst. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, welche Flaschen du in welches Regal stellst?« Erst jetzt fiel Moritz auf, dass er die 0,5-Liter Flaschen des Zitroneneistees feinsäuberlich in die Reihen mit den Mineralwasserflaschen gestellt hatte. »Sorry, Chef, kommt nicht wieder vor«, sagte er und ärgerte sich über seine eigene Blödheit. »Stimmt, das wird so schnell nicht wieder vorkommen. Schau vielleicht doch besser draußen mal nach, ob Kundschaft kommt. Matthäus macht es hier gleich fertig.« »Das tut mir echt leid, aber ich sortiere die Flaschen gleich um.« »Nein, es ist mir lieber, wenn sich Matthäus darum kümmert.« In diesem Moment haute der Mercedes-Fahrer seine Faust auf den Hochtisch und verließ mit einem kurzen Gruß zum Tankwart die Tankstelle. Siehst du, Matthäus hat jetzt auch wieder Zeit, sagte Bertel. Moritz nutzte die Gelegenheit und verließ den Tankstellenshop in Windeseile. Draußen angekommen, schaffte er es gerade noch rechtzeitig, sich das Kennzeichen des schwarzen Mercedes zu notieren. W1LD666. »Wart doch noch ein bisserl«, sagte Vera zu Luca. Ihr Golden Retriever hüpfte ungeduldig hin und her und fiepste immer wieder. Glücklicherweise hatte sie ihm das laute Bellen in der Dienststelle abgewöhnen können, aber ganz ohne akustische Untermalung konnte Luca sein Verlangen nach einem Spaziergang dann doch nicht zum Ausdruck bringen. »Gleich, ich mag mir das nur kurz anschauen«, vertröstete sie ihren Hund 2 Minuten später ein weiteres Mal. Also setzte Luca das mächtigste Druckmittel ein, das er gegenüber Vera zum Einsatz bringen konnte. Er trottete zu seinem Frauchen, das gerade am Schreibtisch saß und die erste Rede des neuen Bundeskanzlers Christian Kern im Fernsehen verfolgte. Anschließend legte er seine Schnauze auf ihre Knie und blickte sie mit dem weltweit traurigsten Hundeblick an. Vera hatte keine Chance. Sie knipste den Fernseher aus und erhob sich. Es war ein langer Spaziergang, den Vera und Luca an diesem Tag absolvierten. Das Ziel war Lukas bevorzugtes Geschäft in der Taborstraße. Dabei handelte es sich nicht etwa um eine Tierhandlung, sondern um einen Laden mit allerlei Einrichtungsgegenständen und Accessoires. Dessen Besitzer hatte ebenfalls einen Golden Retriever, und wann immer Luca dort zu Besuch war, erhielt auch er ein kleines Leckerli. Als Luca das Ziel schon vor Augen hatte, hielt ihn Vera auf einmal zurück. »Das ist doch«, sagte die Chefinspektorin verwundert und warf einen Blick durch das Schaufenster eines Modegeschäfts, das wenige Meter neben Lukas Lieblingsladen lag. Zum Entsetzen des Golden Retrievers legte Vera anschließend den Rückwärtsgang ein. Sie band ihn am Eingang fest und betrat den Modeladen, über dessen Tür ein Schild mit der Aufschrift »Love the Shop« hing. Nur wenige Meter weiter und Luca wäre an seinem Ziel angekommen. »Servus, Burschen«, begrüßte Coach Herberger in ungewohnter österreichischer Dialektfärbung seine Spieler an diesem Tag zum Training. Der Trainer stand im Mittelkreis des Fußballplatzes von RB Wiegen. 4 Tage zuvor hatten die Hausherren hier das erste Spiel des Tagblattpokals gegen Roter Stern Wien mit 5:1 gewonnen. Sie waren haushoch überlegen gewesen und Kommissar Moritz Ritter, der hier von allen nur über seinem Fußballernamen Cola gerufen wurde, war hellfroh gewesen, dass er die gesamte Spieldauer auf der Bank verbringen hatte dürfen. Als nächstes stand das 2. Gruppenspiel gegen den SC Wiener Favoriten auf dem Programm, das für den folgenden Samstag angesetzt worden war. Ziel war natürlich ein Sieg, um im anschließenden 3. Spiel den 1. Platz in der Tabelle aus eigener Kraft fixieren zu können, um im dann folgenden Halbfinale auf einen vermeintlich leichteren Gegner zu treffen. Denn die andere Gruppe führte nach dem 1. Spieltag erwartungsgemäß Grün-Weiß Wien an. Der größte Konkurrent von RB um den Gewinn des Tagblattpokals. Sowohl Fans als auch Medien und Sponsoren wären arg enttäuscht gewesen, wenn das vorprogrammierte Finale RB gegen Grün-Weiß bereits im Halbfinale stattgefunden hätte. Dafür war jedoch Voraussetzung, dass beide Teams ihre jeweilige Gruppe gewannen und den 1. Tabellenplatz belegten. Die Favoriten spielen erfahrungsgemäß mit einem 4-4-2, wobei sich Grünbaum immer wieder gefährlich in die Offensive einbringt. Auf den müssen wir ganz besonders aufpassen, sagte Herberger. Du wirst dich um ihn kümmern, sagte er zu Breitner und zeigte mit seinem Finger auf den lockigen Mitspieler. Und steig ihm ruhig einmal zu viel auf die Zehen. Der muss von Anfang an merken, dass er keinen Stich machen wird. So ging es reihum. Herberger zerlegte jedes Einzelteil des kommenden Gegners und wies die betroffenen Mitspieler in ihre besonderen Aufgaben ein. Zusätzlich wurde der eine oder andere Spieler ermahnt, sich nach einem Foul nicht so schnell fallen zu lassen. An dieser Stelle zeigte Herberger auf Matthäus und öfter mal den Ball an einen besser postierten Mitspieler abzugeben. Das galt dem Mittelfeldspieler Maggert. Und generell wie immer, lass den Ball laufen, gab Herberger die spielerische Devise aus. Wenn nur einer von euch den Ball länger als 2 Sekunden am Fuß hat, muss er 100 € in die Mannschaftskasse einzahlen. Allgemeines Murren setzte ein. Dann war Moritz an der Reihe. Bei dir gibt es noch einiges zu tun, sagte Herberger zum Kommissar. Kondition bist du top, da gibt's nichts zu meckern. Aber spielerisch... Der Trainer ließ den Satz wie bei einem zum Ende hin langsam leiser werdenden Song ausklingen und fuhr sich mit der Hand um das Kinn. Da fehlt dir einfach was. Die Anlagen sind da, kein Thema. Aber es wirkt so, als ob du früher mal die Grundlagen gelernt und verinnerlicht hättest und dann eine jahrelange Pause gemacht hättest. Deine Torschüsse sind die reinste Katastrophe. Moritz war erstaunt, wie nah dran der Trainer mit seinem Befund an der Wahrheit lag. Seit seiner goldenen Ära als von den Mädchen umschwärmter Teenie-Star beim FC Paderborn waren in der Tat einige Jahre ohne Training vergangen. Doch Herberger meinte das wahrscheinlich auf eine andere Art. Während die anderen nachher ihre Konditionsübungen absolvieren, mache ich mit dir ein bisschen Spezialtraining, sagte Herberger zu Moritz. Selten zuvor fand dieser es so traurig wie an diesem Tag, nicht bei den Konditionsübungen dabei sein zu dürfen. »Grüß Gott«, sagte Vera, »so trifft man sich wieder.« Die Chefinspektorin stand in einem quadratischen Raum, an dessen Wänden Kleiderstangen mit allerlei Gewand und Accessoires standen. Hinter der Kasse hing ein Wandbild mit dem Kopf eines Indianers, der sich die Hände vor das Gesicht hielt. »All good things are wild and free«, stand neben dem Indianerkopf geschrieben. Oder war es eine Indianerin? Vera hatte keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, denn ihr Blick wanderte sofort weiter zu einem Hirschgeweih, das zwischen zwei Fenstern an der Wand gegenüberhing. Direkt darunter stand Janica Horvath, die Schwester des Mordopfers, und unterhielt sich mit einer blonden Frau. »Guten Tag«, sagte Janica. Die junge Frau mit der markanten Hakennase war sichtlich überrascht. Vera Rosens Schlabberlook passte nicht wirklich zum Boho-Schick-Angebot im Love. »Dann kannst du ja gleich mal ausprobieren, wie dir der Umgang mit Kunden liegt«, sagte die blonde Frau zu Janica und ging hinüber zur Kasse. »Arbeiten Sie hier?«, fragte Vera. »Ja«, antwortete Janica, »beziehungsweise hoffe ich, dass ich hier arbeiten kann. Ich war gerade im Bewerbungsgespräch.« »Oh«, sagte Vera und hielt sich vor Schreck die Hand vor den Mund. »Und ausgerechnet in einem so wichtigen Moment platze ich hinein.« »Nicht so schlimm. Aber Sie könnten ja vielleicht so tun, als ob Sie eine Kundin wären, dann glaubt die Besitzerin, dass ich das gut kann.« »Gerne«, sagte Vera und stellte ihre Tasche auf dem Boden ab. »Vor allem diese Indianerstiefel gefallen mir sehr.« Janica schlug vor ihrem geistigen Auge die Arme über dem Kopf zusammen. Selbst ein halblinder Germany's Next Topmodel-Verweigerer hätte sofort erkannt, dass Indianerstiefel ganz sicher nicht zu Vera passten. »Vielleicht wollen Sie sich mal die Oberteile dort hinten anschauen?« versuchte Janica, Veras Aufmerksamkeit von den Stiefeln abzulenken. »Oh ja, die sind auch sehr schön«, erklärte Vera. In den folgenden Minuten ließ sich die Chefinspektorin bereitwillig alles zeigen, was ihr Janica unter die Nase hielt. Zwischendurch bedankte sie sich in stets sehr lautem Tonfall für Janicas Beratung, so dass auch die Chefin hinter der Kasse mitbekam, wie gut die Schwester von Ivica Horvath ihren Job erledigte. Nach 20 Minuten verließ Vera, ausgestattet mit einer neuen Rauledertasche, das Modegeschäft. Sehr zur Zufriedenheit von Golden Retriever Luca. Nach dem gemeinsamen Aufwärmen mit der Mannschaft fand sich Moritz kurze Zeit später tatsächlich alleine mit Coach Herberger vor einem der beiden Tore wieder. Der Trainer stellte sich auf die Linie zwischen den beiden Pfosten. Moritz wurde von ihm knapp außerhalb des Strafraums in eine seitliche Position beordert. »Kreuzeck links«, gab Herberger das Kommando und forderte damit das vermeintliche Abwehrass aus Deutschlands vierter Spielklasse dazu auf, den Ball in die linke obere Ecke des Tores zu hämmern. Bei einem Hobbymatch mit seinen Freunden in entspannter Atmosphäre hätte Moritz das an einem guten Tag wahrscheinlich geschafft. Doch auf dem Platz von RB Wien, unter den kritischen wie erwartungsvollen Augen des Trainers, war dieser Versuch von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen. Und dass Moritz das wusste, machte die ganze Situation für ihn nicht besser, während im Hintergrund das Martinshorn eines Feuerwehrautos losbrüllte. Der Kommissar lief an und versuchte, den Ball mit allem ihm in diesem Moment zur Verfügung stehenden Effet ins linke Kreuzeck zu schlenzen. Mit seinem Anlauf zeigte sich Moritz im Nachhinein sehr zufrieden. Auch seine Art der Berechnung, in welchem Winkel er den Schuss mit dem Schuh treffen wollte, sah in der Theorie ganz gut aus. Doch die Praxis, die ging voll und ganz in die Hose. Moritz' Vater hätte ihn nach dem Schuss wie einen Sechsjährigen ermahnt, den Ball nicht mit der Picke zu schießen. Jedenfalls traf Moritz den Ball mit eben dieser vorderen Spitze des Schuhs und beförderte ihn damit schnurstracks in die Arme des in der Mitte postierten Trainers. Der Coach ging mit gesenktem Kopf auf Moritz zu. »Kohler, Mensch«, startete er, »du bist Abwehrspieler, klar, sonst würdest du ja nicht Kohler heißen. Aber trotzdem muss man heutzutage auch als Abwehrspieler in der Lage sein, den Ball halbwegs unfallfrei hinten rauszuspielen. Aber egal, ob spieleröffnender Pass oder Torschuss, mit der Picke, das geht gar nicht. Wenn ich das einmal in einem Spiel von dir sehe, befördere ich meine Schuhspitze höchstpersönlich in deinen Hintern. Ist das klar? Moritz nickte stumm. Gut, dann haben wir uns verstanden. Nächster Versuch. Herberger postierte den Ball vor Moritz Füßen und machte sich auf den Rückweg zum Tor. Los, schrie er zu Moritz. Und der legte los. Insgesamt eine halbe Stunde verbrachten Trainer und vermeintliche Abwehrspieler auf diese Art und Weise. Dann beließ es Herberger dabei. Zwar schoss Moritz den Ball in weiterer Folge kein einziges Mal mit der Schuhspitze, doch ins Tor traf er von gefühlt 25 Versuchen auch nur 3 Mal. Keiner der Treffer gelang, wie vom Trainer erhofft, ins linke obere Kreuzeck. Sowohl dem Coach als auch Moritz war die Verzweiflung deutlich anzusehen. »Ist noch kein Fußballgott vom Himmel gefallen«, sagte Herberger anschließend. »Wie alt bist du nochmal?«
»28«, log Moritz.
Hätte er sein wahres Alter verraten, hätte der Trainer sofort den Braten gerochen und gemerkt, dass es mit Moritz' Fußballkarriere wohl nicht ganz so weit her sein konnte. Ein 37-Jähriger, der keinen Ball ins Kreuzeck schießen konnte, wird es auch in seinem restlichen Leben nicht mehr hinbekommen und hat dementsprechend in einer aufstrebenden Fußballtruppe wie der von RB Wien nichts verloren.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Basteln eures persönlichen Pappkameraden.